HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Man kennt ihn als Autor und Kabarettist. Vor allem sein satirischer Jahresrückblick Ab dafür seit über 20 Jahren ist legendär. Jetzt zeigt sich Bernd Gieseking von einer anderen, einer sehr persönlichen Seite. Er beschäftigt sich mit einem Thema, das früher oder später jeden von uns angeht: die Betreuung und Pflege der Eltern. Einen Sommer lang hat er versucht, sich um seine alten Eltern zu kümmern. Wie sehr dieses Projekt seine Eltern und auch ihn selbst verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit Bernd Gieseking in HR Info, das Interview. Bernd Gieseking, wann haben Sie das letzte Mal mit der Regierung telefoniert?
Die Regierung, das ist meine Mutter. Ehrlich gesagt, gestern.
Echt?
Ja.
Okay, wie oft telefonieren Sie so miteinander?
Aber mittlerweile ist das eigentlich relativ häufig geworden. Wir telefonieren alle 2-3 Tage. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da auf dem Stand bleiben.
Und die meldet sich wirklich so?
Ja, natürlich.
Hallo Bernd, hier ist die Regierung.
Nicht hallo Bernd, hier ist die Regierung.
Okay, das sagt ja schon viel aus über ihr Verhältnis zueinander. Sie ist die Chefin und Sie sind noch der kleine Junge, oder?
Ja, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Also wir haben uns tatsächlich angenähert und meine Mutter ist vor allem wirklich eine große, Komikerin, Satirikerin, Ironikerin. Und die macht das wirklich mit einem großen Lächeln auf den Lippen. Und die Zeiten, als sie wirklich meinte, die Chefin sein zu müssen, die haben wir lange hinter uns. Und mittlerweile gibt es sogar Situationen, wo unser Vater dann sagt, red du mal mit ihr, auf dich hört sie ja.
Aber Sie haben gerade schon angedeutet, es ist mehr geworden, das Telefonieren, seitdem Sie dieses Projekt gehabt haben im vergangenen Sommer. Sie sind ja einen Sommer lang bei Ihren Eltern zu Hause in Minden gewesen. Sie haben im Garten kampiert, um sich um die beiden zu kümmern. Es fing damit an, dass Ihr Vater Hermann gestürzt war und er hatte sich ein paar Rippen gebrochen.
3,5 Rippen durch, Serienrippenbruch.
Ja. Und also, dann kam der Hilfeanruf oder wie ist es
gelaufen?
Nein,
die haben mir nur Bescheid gesagt. Das war, ich war Backstage, ich musste auftreten an diesem Abend und unsere Mutter rief an. Die haben früher überhaupt nicht angerufen, wenn irgendwas war. Ich habe immer gesagt, wenn irgendeiner im Krankenhaus ist, will ich das jetzt wissen. Auf der Rückfahrt habe ich dann überlegt, ich müsste da mal ein bisschen helfen. Meine Tournee war fast zu Ende und ich hatte schon immer vorgehabt, mich da mal ein bisschen nützlicher zu machen. Und das war dann der Anlass, weil ich habe gedacht, ich muss jetzt. Und das wurde vor Ort nicht unbedingt so gesehen.
Ja, warum haben Sie denn gedacht, Sie müssen? Hat da so ein bisschen schlechtes Gewissen eine Rolle gespielt?
Ja, auch, weil ich natürlich ein typischer abwesender Sohn bin, ein abwesendes Kind. Und diese Abwesenheit haben aber meine Eltern uns, den beiden Söhnen, immer leicht gemacht. Die haben uns nie eingefordert und das war alles in Ordnung, was wir machten. Und ich weiß aber natürlich, wie viel Arbeit dran ist, so am Garten und am Haus. Und das eine ist, das Haus ist älter und meine Eltern dementsprechend auch. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt dran und ich, also weil der sich überhaupt nicht mehr rühren konnte, nur noch unter Schmerzen. Und das fand ich eigentlich eine ganz charmante Idee und habe mich da auch richtig drauf gefreut. Und das war dann ein interessanter Prozess, so unterstützen zu wollen und dann aber plötzlich einer zu viel. Und die beiden haben ja so ihre Rhythmen und alles. Morgens um 10 Uhr sitzen die immer da, trinken Tee und spielen dabei 2-3 Partien Rommi. Und dann geht's wieder in den Garten und wir weitergemacht. Und ich habe also, ich kann inzwischen Rommi spielen.
Also man muss vielleicht dazu sagen, damit man das nicht missversteht, Ihre Eltern sind nicht pflegebedürftig. Der Vater ist Mitte 80, die Mutter Ende 70. Können sich noch ganz gut alleine versorgen. Und trotzdem hatten sie so das Gefühl, ich werde jetzt langsam mal gebraucht.
Ja, weil es gab so kleine Anzeichen. Also unser Vater sollte nicht mehr auf Leitern steigen. Das ist dem vom Arzt wirklich verboten. Und wenn jetzt weiter oben nur eine Glühbirne ausgewechselt werden muss, dann muss das irgendjemand anders machen. Unsere Mutter kriegt die Arme nicht mehr über die Schulter hoch. Das sind Folgen von Operationen, Folgen von Krankheiten. Und das sind so kleine Malessen, wie man bei uns in Ostwestfalen sagt, die dann aber richtige Folgen haben. Und plötzlich können die eben nicht mehr einfach so einen Tisch hochkant drehen und von einem Zimmer ins andere tragen, was früher überhaupt kein Problem war. Und da war meine allererste Idee, mich nützlich zu machen. Und dann so zu sehen, wie dieser fortschreitende Prozess, dass man an Vitalität verliert, von ihnen auf der einen Seite völlig negiert wird, wo sie dann immer wieder auch über ihre Grenzen gehen, wo das Wichtigste ist für sie, bloß nicht die Autonomie zu verlieren, in diesen Prozess reinzugehen als Kind und zu sagen, ein bisschen unterstützen könnte ich doch.
Sie haben sich einen Wohnwagen ausgeliehen und haben den in den Garten ihrer Eltern gestellt und haben dort übernachtet. Was hat sie denn davor abgeschreckt, bei ihren Eltern ins Haus zu gehen?
Also ich wollte nah dran sein, aber ich konnte nicht drin sein. Das war mir zu eng. Und ich fand diese Idee auch toll. Ich stelle mir da einen Wohnwagen in den Garten und da lebe ich dann jetzt den Sommer über. Und zum Essen, zum Waschen gehe ich rein. Und das war auch toll. Das hatte so was wild Romantisches. Und dann habe ich auch am Wohnwagen Besuch gekriegt von alten Freunden. Am Ende dann sogar von meinen Eltern. Das war irre, ganz toll.
Aber ich habe ja Ihr Buch gelesen. Ganz am Anfang durften Sie ja überhaupt nichts machen. Das haben Ihre Eltern ja total unterbunden, weil Sie, wie Sie eben schon angedeutet haben, ein bisschen stur auch waren, immer Wert gelegt haben auf die Selbstständigkeit, die eigene Autonomie. Wie haben Sie versucht, das aufzubrechen, da reinzukommen?
Na, zuerst war die Situation natürlich, ich habe nur versucht, unserer Mutter in die Jacke zu helfen. Das war zu viel schon. Ne, Lordat, und ich bin kein Old Wief, also ich bin keine alte Frau. Und da habe ich gesagt, Mama, ich will dir nur in die Jacke helfen. Und sagt sie, das hast du doch sonst auch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt bin ich doch da, jetzt kann ich es doch machen. Und hat sie gesagt, ja, und irgendwann bist du auch wieder weg und dann müssen wir auch alles wieder alleine machen. Das war so die Haltung und das hat gedauert, bis die das annehmen konnten. Das ist dieser Stolz auch dieser Generation, speziell vielleicht auch von uns Ostwestfalen, dass man sich gar nicht helfen lassen will. Man möchte nicht hilfsbedürftig sein, was das ja auch bedeutet. Und dieser Prozess wahrzunehmen, wie man an Beweglichkeit verliert, an Möglichkeiten, sich das auch einzugestehen und Hilfe zuzulassen, das ist ein ganz spannender Prozess, in dem die sind und auch ich.
Ist es auch bei Ihren Eltern ein Stück weit das Thema Verdrängen, also den eigenen körperlichen Abbau von sich wegschieben, nicht wahrhaben wollen?
Ja, natürlich. Mein Vater hat jetzt gesagt, wie kannst du denn da auf den Titel vom Buch schreiben, alte Eltern? Und ich habe gesagt, Papa, du bist nicht mehr so jung. Hat er gesagt, ja, aber ich fühle mich wie 35. Und es gab wirklich eine Situation, ich wollte die Regenrinne sauber machen, lehne die Leiter an, hole noch irgendwas aus dem Haus, komme zurück, wer steht an der Regenrinne? Hermann, kann sich sonst nicht mehr rühren, kann ohne Gehhilfen nicht mehr laufen, stand aber auf der Leiter. Dann habe ich gesagt, so Vater, jetzt kommst du da mal vorsichtshalber runter. Und dann stand er unten und hielt die Holme der Leiter fest. Dann habe ich so runtergerufen, Vater, hältst du dich fest oder mich fest? Nur gesagt, mich muss ich nicht festhalten. Also das ist die Stimmung.
Bernd Gieseking in HR Info das Interview, Kabarettist und Autor, bekannt aus Funk und Fernsehen, heißt es ja immer so schön. Und natürlich durch seine Bühnenprogramme und den satirischen Jahresrückblick ab dafür, mit dem er jedes Jahr durch Deutschland tourt, seit über 20 Jahren, glaube ich. Sein aktuelles Buch heißt Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Es geht darum, wie er als Sohn tapfer versucht, sich um seine alten Eltern zu kümmern. Im vergangenen Sommer haben sie sich 10 Wochen lang im Garten ihrer Eltern einquartiert in einem Wohnwagen. Ich habe jetzt für Sie unsere Interviewbox mitgebracht. Habe ich hier.
Aha.
Die haben wir in jedem unserer Interviews und die befüllen wir auch für jeden Gast mit etwas Passendem. Ich reiche mal rüber und Sie dürfen mal öffnen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Mal gucken, was da für Sie drin ist. Vielleicht erstmal das obere.
Was ist das denn? Das ist ein Stützstrumpf. Ich werde verrückt.
Kompressionsstrümpfe aus dem Krankenhaus.
Ich sage immer Stützstrumpf, das ist medizinisch nicht richtig. Das war ein sehr berührender Moment.
Sie wissen, worauf ich anspiele.
Ja, ich bin zufällig eines Abends, ich wollte noch wirklich hoch in mein altes Jugendzimmer und mir ein Karl-May-Band holen und komme an dem Schlafzimmer meiner Eltern vorbei, die Tür stand auf und ich gucke so rein und wollte nochmal Nacht sagen und sehe, dass meine Mutter unserem Vater diese Strümpfe auszieht, weil er so weit nicht mehr runterkommt. Ich wusste gar nicht, dass er die trägt und dass das eine abendliche Pflicht meiner Mutter ist, die sie jeden Abend für ihn erfüllt. Und dann habe ich manchmal ja mit ihm länger gesessen und unsere Mutter ist eher ins Bett gegangen und ich habe dann gesagt, Vater, was machst du denn da mit den Strümpfen? Oder ja, dann lasse ich die an oder schieb die nur ein bisschen runter. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich sie dir doch auch ausziehen. Und ich weiß ja, dass andere Leute viel mehr in der Pflege ihrer Eltern gefordert sind und zum Teil ihre Eltern waschen und alles andere säubern. Aber nur dieser Moment, nur die Strümpfe runterzuziehen, das war am Anfang schon zu viel. Und dann durfte ich das und habe mich benommen wieder wie ein Tollpatsch. Und dann kriegte ich die nicht richtig runter, weil das auch so anstrengend ist. Und dann habe ich dabei Hermanns Bein halb hochgezogen und er lag schon quer im Sessel. Und dann habe ich es mir natürlich nochmal zeigen lassen von unserer Mutter, wie man das richtig macht. Und das fand ich aber auch einen schönen Moment, dass er das dann irgendwann annehmen konnte. Auch für unsere Mutter war das im ersten Augenblick komisch, dass ich das dann machte.
Diese Stelle in dem Buch, wo Sie das beschreiben, das hat mich auch berührt, weil ich so das Gefühl hatte, Sie waren da plötzlich auch so ein bisschen ein Stück weit mit der Sterblichkeit ihrer eigenen Eltern konfrontiert, weil sie sie mal ganz anders gesehen haben. Nicht so stark, wie sie sie vorher immer kannten, sondern schwach und hilfsbedürftig.
Ja, gerade bei unserem Vater, das war ja für mich immer der stärkste Mann der Welt. Mhm. Der ist zwar klein, aber Zimmermann und der konnte alles heben, was gehoben werden musste. Und dass diese beiden starken Menschen jetzt auf einmal diese Schwächen zeigen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, Gefühlte 30, ein Hoffnungsbuch für Männer um die 50. Und auch da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht um mich, mein eigenes Sein. Diese Tatsache, dass wir Männer immer glauben, wir sind die Helden, und dann müssen wir doch merken, dass da irgendwo auf dem Rücken das Blatt gelegen hat, als wir in Drachenblut badeten. Ich habe auch tatsächlich seit diesem Sommer eine noch nie vorher gekannte Verlustangst, dass die irgendwann mal nicht mehr sein werden, was man ja eigentlich immer wusste. Wo ich jetzt aber merke, was das, oder ahne, was das für ein Verlust mal wird eines Tages. Und ich hoffe, dass das möglichst lang noch hin ist.
War das auch ein Gefühl der Scham, als Sie die beiden so gesehen haben, so ganz ähnlich miteinander, wie Sie sich gegenseitig geholfen haben?
Ja, das war kein Gefühl der Scham, sondern das war fast überraschend, weil meine Eltern gehören zu dieser Generation, zu diesen Menschen, die eine Öffentlichkeit nie an Körperlichkeiten, an Zärtlichkeiten teilhaben lassen. Die würden nie händchenhaltend um die Siedlung gehen oder Arm in Arm. Wenn man die zusammen gesehen hat, Arm in Arm, dann haben die getanzt. Und alles andere an Körperlichkeit gehörte nicht in eine Öffentlichkeit für die. Und darum war das dann richtig verwunderlich, dass die plötzlich so nah, so intensiv sich halfen, sich gegenseitig helfen.
Es ist noch was drin in der Kiste für Sie. Wollen Sie mal gucken?
Ist das was?
Das kennen Sie vielleicht. Eigentlich schon, weil Ihre Mutter hat auch sowas.
Jetzt bin ich... Ah! Das ist ein Hörgerät.
Das sind zwei sogar.
Das ist ja hier.
Mini. Also 1 Zentimeter groß. Das eine steckt man ins Ohr und das etwas größere kann man außen tragen.
Das ist ja hier fast schon Spionage.
Also wenn Sie es ernst meinen mit dem Kümmern, müssten Sie zum Beispiel vielleicht auch mal die Batterie eines Hörgerätes auswechseln können bei Ihrer Mutter. Das ist ja für alte Menschen ein ganz schönes Gefriemel. Ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen den Praxistauglichkeitstest machen.
Ah.
Könnten Sie da zum Beispiel die Batterie wechseln?
Also unsere Mutter hat mich das nicht machen lassen. Bei diesem hier muss ich jetzt gucken. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen.
Wo ist die Öffnung?
Also die lässt sich ganz einfach bei dem größeren Gerät, lässt sie sich ganz einfach hier wechseln.
Okay, und jetzt die kleine Batterie raus. Das ist so eine kleine, runde.
Ich bin ja auch Zimmermann. Ich bräuchte jetzt einen Hammer. Also so, ich habe sie
jetzt
draußen.
Mit dem Hammer würde ich da, glaube ich, nicht dran gehen. Sie haben sie rausgekriegt und auch wieder rein.
Ich habe sie rausgekriegt und wieder reingekriegt. Also bei dem größeren Gerät habe ich den Praxistest also bestanden.
Oh, es piept auch, genau. Funktioniert.
Oje.
Aber wenn man sowas im Ohr hat und solche Geräusche dann hat, da wird man doch wahnsinnig.
Ja, das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter mit vielen Hörstürzen ist da total gehandicapt. Und sie als Frau, die total gerne kommuniziert, die ist Milchmädchen gewesen. Die musste bei unserem Opa am Milchwagen mitfahren und durfte keinen eigenen Beruf lernen. Für die ist Kommunikation essentiell. Und es ist wirklich bitter, wie wenig da das Gesundheitssystem bei Senioren in dieser Lage bereit ist zu unterstützen.
Und Sie waren ja bei einigen Arztbesuchen auch dabei, ne?
Ja, auch das war eine völlig neue Erfahrung. Unsere Mutter hatte das uns immer erzählt. Und dann geht die wirklich rein und sagt, ich höre nicht gut, reden Sie bitte langsam. Und damit meint man ja automatisch schon laut. Das ist ja. Und das dauert keine 20 Sekunden. Dann sind viele Ärzte wieder in ihrem normalen Ton und sind da gar nicht sensibel genug, in einer anderen Geschwindigkeit, in einer anderen Lautstärke zu reden. Das sind so ganz praktische Hindernisse, die ich vorher auch gar nicht geahnt habe. Was toll ist an dem Ganzen, dass unsere das immer mit so viel Humor und Witz nehmen. Also unsere Mutter kommt vom Augenarzt zurück und sagt, ja, er hat ja gesagt, es sind nur noch 60%. Er hat ja auch sein gutes
Sehvermögen.
Ja, sehe ich den Dreck nicht mehr so. In dem Augenblick sagt unser Vater, sagt dann auch noch, dann sieh zu, dass die Brille nicht so gut wird.
Sind Sie jetzt mit dem kleinen Hörgerät auch schon?
Nee, bei dem kleinen bin ich, das sehe ich auch zum ersten Mal.
Da friemeln Sie jetzt schon.
Sag mal.
Passt auf einen Fingernagel, so groß ist das.
Ja, ich weiß, also da muss ich jetzt, sech Eis, wo geht das denn ob? Entschuldigung, immer wenn es schwierig wird, verfalle ich selber ins Plattdeutsche. Mhm. Da müsste man doch irgendwo hier drücken. Ah, da, alles klar.
Gefunden.
Boah.
Die ist noch kleiner, die Batterie.
Das ist aber Mini.
Ja, ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein alter Mensch.
Ja, die wird so
mit knorrigen Gelenken.
Ja.
Ja.
wie soll das gehen?
Ja.
Also weil wenn man dann auch noch, weil man muss ja sehen, dass dann auch die Sehfähigkeit auch möglicherweise, mhm, ist wieder drin,
mhm,
man kann wieder hören,
super,
dass die Sehfähigkeit auch eingeschränkt ist möglicherweise, dass natürlich dann durch Arthrose und anderes die Feinmotorik gar nicht mehr so gegeben ist. Also es ist ein tolles kleines Gerät, aber unfassbar schwierig zu handeln.
Auf jeden Fall haben Sie den Praxistest bestanden. Was würden Sie denn sagen, nachdem Sie Ihre Eltern jetzt eine Zeit lang intensiv begleitet haben, auch mit ihnen bei Ärzten waren, auch in Krankenhäusern? Fühlen Sie sich gut vorbereitet für den Ernstfall, wenn er denn eintreten würde und Ihre Eltern würden Hilfe und Betreuung brauchen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dann kommen Anforderungen auf die dann jeweils Betroffenen in den Familien zu. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so direkt vorher in dem Sinne ausmalen. Das kommt ja wirklich auch darauf an, wo drin dann das neuerliche Handicap besteht. Jetzt in vielen Familien, das ist ja bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Es gibt keinen Anflug von Demenz. Unsere Mutter weiß immer noch jede Sünde unseres Vaters einzeln. Und die Situationen, denen da Familienangehörige ausgesetzt sind, das ist ja unglaublich, was die auf einmal leisten müssen, wie die sich einstellen müssen. Und ich glaube, da werden wir auf so einen Moment alle uns gar nicht richtig vorbereiten können. Das ist vielleicht auch ganz gut so, denn man will das ja auch, da sagt man im Ostwestfälischen ja, man will es ja auch nicht herbeireden. Und darum finde ich das, was ich jetzt gemacht habe, okay. Es führt allerdings zu einer anderen Lebensentscheidung bei mir. Ich ziehe tatsächlich nach Minden.
Nee, von Dortmund nach Minden.
Ja, ich ziehe nicht aufs Dorf zu Ihnen direkt, sondern ich ziehe in die Stadt. Aber das sind dann 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad. Und das war so eine Lebensentscheidung, jetzt zu sagen, ich will näher dran sein. Und gar nicht, um jetzt heroisch zu helfen oder so, sondern ich möchte die auch noch erleben. Ich möchte bei denen im Garten sitzen. Und wenn ich in Dortmund bin am Abend, dann kann ich das nicht. Ich möchte dann an Tagen, wo ich nicht auf Tournee bin, einfach noch ein bisschen was mitkriegen. Und natürlich werde ich da auch den einen oder anderen Baum dann beschneiden oder irgendwas machen. Aber ich will die auch noch ein bisschen hören. Das ist, die sind herrlich.
Bernd Gieseking zu Gast in HR Info, das Interview, Kabarettist, Autor und auch bekannt als der Gottvater des Jahresrückblick, habe ich gelesen. Das machen Sie jetzt schon seit über 20 Jahren. Jetzt haben Sie sich ja mit einem sehr doch ernsthaften Thema auseinandergesetzt, das über kurz oder lang jeden von uns mal betreffen wird, nämlich die Betreuung und Pflege der Eltern. Sie haben einen Sommer lang versucht, sich um Ihre Eltern zu kümmern. Die sind zwar noch nicht pflegebedürftig, aber Sie haben doch schon mal beobachtet, wie sie doch körperlich abbauen. Mich interessiert, was Sie jetzt aus dieser Erfahrung bei Ihren Eltern für sich mitnehmen und welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Sie haben ja sich sicher auch schon mal Gedanken gemacht, wie Sie das als jemand, der ständig auf Tour ist, auch wuppen möchte, falls doch der Fall eintritt, dass Ihre Eltern Unterstützung brauchen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Optionen vor und Sie sagen mir, geht oder geht gar nicht. Das Erste haben Sie mir schon fast vorweggenommen. Sie ziehen zu Hause bei Ihren Eltern ein und übernehmen selbst die Pflege. Geht oder geht gar nicht?
Nee, würde ich nicht hinkriegen. Würde ich, glaube ich, auch nicht wollen, weil die Verantwortung dann so groß ist und das, was man für sich selber dann aufgeben muss, das würde ich nicht schaffen. Dann könnte ich meinen Beruf auch nicht mehr ausüben.
Nächste Option, Sie melden Ihre Eltern in einer Seniorenresidenz an und zwar dort, wo Sie wohnen, also in Minden.
Das würde jetzt gehen. Wenn ich jetzt weiter in Dortmund leben würde, käme ich nie auf den Gedanken, die in Dortmund anzumelden, weil die einfach so ein großes Umfeld haben und zwar über mehrere Generationen, mit denen sie befreundet sind. Da würde ich sie nicht entreißen.
Die dritte Option, Sie schicken Ihre Eltern nach Finnland zu Ihrem jüngeren Bruder. Dort waren Sie ja schon mal mit Ihren Eltern zu Besuch. Geht oder geht gar nicht?
Doch, das wäre denkbar. Das einzige Problem ist natürlich in Finnland das Sprachproblem. Das Gute wiederum ist aber, dass viele Finnen Deutsch können. Und zwar viel mehr, als man denkt. Und die sprechen das nicht sofort, weil der Finne ist sehr zurückgenommen, sehr bescheiden. Dabei sind die unglaublich sprachbegabt und haben zum Teil nur 2, 3, 4 Jahre Schuldeutsch gehabt und sprechen annähernd perfekt.
Also ich sehe, der Plan würde Ihnen gefallen.
Den finde ich super. Das wäre,
was Ihr Bruder dazu sagt, ist dann wahrscheinlich eine andere Frage. Aber mal im Ernst, welchen Plan haben Sie denn, wenn es dann mal soweit ist?
Also das kann man wirklich nicht vorher bestimmen. Wenn die wirklich in eine Pflegesituation kommen, dann werden wir das dann bestimmen müssen. Wir sitzen also jetzt nicht da und machen Pläne.
Aber trotzdem ist es doch schlau, einen Plan zu haben, um vorbereitet zu sein. Sonst erwischt es einen doch eiskalt und dann steht man da und weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Das habe ich in meinem Freundeskreis schon so oft erlebt.
Naja, ich habe natürlich Freunde, durch deren Schicksal, durch deren Erlebnisse, durch deren Familiensituation ist man ein bisschen vorbereitet. Also es gibt dann ein paar Dörfer weiter, gibt es eine Pflegestation, es gibt mobile Pflegestationen. Im Groben wüssten wir, glaube ich, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren müssten. Viel wichtiger ist auch noch, dass die beiden natürlich sagen sollen, was sie sich wünschen, dass wir tun. Das finde ich eigentlich das Entscheidende. Nicht mein Plan, sondern deren Wunsch.
Sie sind ja als Kabarettist ein durchaus politisch denkender Mensch auch, schlagen in Ihren Bühnenprogrammen ja auch den großen Bogen immer vom Privaten ins Politische. Was würden Sie denn sagen, was muss sich Ihrer Meinung nach gesellschaftlich, politisch vielleicht auch bei uns ändern? Weil wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird. Vor 2 Jahren hat schon die Weltgesundheitsorganisation WHO angemahnt, dass es eine unzureichende Pflege geben wird für die vielen alten Menschen, die lange leben, aber auch viele Krankheiten dann haben werden.
Ja, ich finde, dass diese Gesellschaft, und zwar das muss in der Schule beginnen, wir müssen Pflege als Wert vermitteln. Das heißt, es muss ein Berufswunsch werden von Jugendlichen, von jungen Menschen, dass die sich für unterschiedliche Pflegebereiche ausbilden lassen, dass die sich dabei auch spezialisieren. Ich habe jetzt gerade wieder mit einer jungen Pflegerin in Ausbildung gesprochen, die dann erzählte von ihren Schwierigkeiten, mit aggressiven Patienten umzugehen. Also wenn man das Schicksal hat, dass jemand in so eine Aggressivität abrutscht und das natürlich gar nicht mehr kontrollieren kann, was macht dann das Pflegepersonal? Und so sind natürlich unterschiedliche Fähigkeiten gefragt. Wenn jemand mit dem Körper nicht mehr gut zugange ist, aber im Kopf sowas von wach, und wenn der dann tragischerweise, und so ist es oft bei uns, in einem Heim landet, in dem sehr viele demente Menschen sind, dann passt das natürlich gar nicht zusammen. Und da müssen wir viel sorgfältiger die einzelnen Häuser planen und die einzelnen Ausbildungen auch planen, jetzt planen, für die Pflege in 10, in 20, in 30 Jahren.
Wenn eine gute Fee bei Ihnen vorbeikommen würde und Sie hätten 3 Wünsche frei, was würden Sie sich wünschen für Ihre Eltern?
Für meine Eltern würde ich mir wünschen, dass, wenn es eines Tages wirklich soweit ist, dass sie dann selig im eigenen Bett eingeschlafen sind und einfach nicht mehr wach werden. Das wäre so etwas, klingt vielleicht komisch, aber das wäre wirklich der große Wunsch an die Fee. Und ansonsten würde ich unserem Vater den so lang ersehnten Lottogewinn gerne gönnen. Nicht um ihn zu erben, sondern um ihm das Glücksgefühl nochmal zu geben.
Sie haben eben schon mal angedeutet, Sie haben sich ja durch dieses Projekt, das Sie im vergangenen Sommer durchgezogen haben bei Ihren Eltern, auch mit dem eigenen Älterwerden ja auch beschäftigt. Da haben sich bestimmt Ihnen auch einige Fragen gestellt, die durchaus unangenehm waren. Sie werden demnächst 59.
Man sieht es aber nicht, oder?
Nein, man sieht es nicht. Entschuldigung, dass ich das nicht von mir aus gesagt habe. Was war so die unangenehmste Frage, die sich Ihnen dabei gestellt hat?
Das war wirklich an diesem Morgen, nachdem ich unserem Vater zum ersten Mal diese Gesundheitsstrümpfe runtergezogen habe. Da habe ich gedacht, Mensch, das macht eines Tages niemand bei mir, den ich kenne.
Sie haben keine Kinder, ne?
Ich habe keine Kinder. Und diese Situation, jetzt auch gerade wieder zu Hause den alten Freunden zu begegnen, den alten Gefährten, die in ihren einzelnen Familien Kinder haben, die jetzt zum Teil Enkel haben. Und die haben natürlich, ohne dass es deren Erwartungshaltung ist, dass die sich dann kümmern. Aber es gibt allein die Möglichkeit, dass man beieinander ist. Und da wird es für uns jetzt, wir in diesem Kreis der Kinderlosen rundum, tatsächlich ein Thema, was machen wir, wie gehen wir damit um?
Welche Idee haben Sie?
Die Idee ist tatsächlich, dass wir unsere alten Wohngemeinschaften wieder aufnehmen.
Rentner-WG, nee, irgendwo im Süden mit einer schönen Pflegekraft.
Na, ich will gar nicht von Rentner-WG. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt im Augenblick ein paar, also ist ein Freundeskreis, der seit Studium besteht, und wir überlegen jetzt, wir haben damals schon zusammen gewohnt, jetzt möglicherweise in irgendwann noch nicht so absehbarer Zeit, aber dann wieder zusammenzuziehen. Und wir wollen auch nicht in den Süden, sondern wir sind kulturell interessiert. Wir wollen auch weiterhin in den Metropolen am Leben teilhaben können. Und das finde ich so schön, diese Mischung zwischen Natur erleben, wie ich das jetzt da auf dem Dorf konnte, und gleichzeitig dann dieses kulturell wache Leben in den Großstädten, das möchten wir uns alle so lange wie möglich erhalten.
Dankeschön, ja. Bernd Gieseking. Sein neues Buch »Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt« ist im Fischer Verlag erschienen. Informationen zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.